Herzlich willkommen wieder zurück bei dem Bus verpasst. Heute wieder mit dem lieben Dean und mit meiner Wenigkeit.
Hallöchen.
Und heute haben wir uns gedacht, steigen wir doch anders in diese Folge ein, als wie ihr es von uns gewohnt seid.
Und zwar fangen wir mit einem Wochenrückblick an.
In diesem Zusammenhang, Dean, erzähl uns doch mal, ist dir diese Woche irgendetwas Spannendes während Corona passiert?
Nein. Aber ja, immerhin im Bereich von Corona-möglichen Aktivitäten bin ich noch zu meiner Oma nach Dorsten gefahren. Die habe ich jetzt schon etwas länger nicht mehr gesehen, beziehungsweise eigentlich schon. Ich war schon öfters da. Das hat aber jetzt damit zu tun, dass meine Oma, dass es ihr momentan nicht so gut geht. Und deswegen gucke ich, dass ich so oft wie möglich hinkomme. Und im Zuge dessen natürlich immer so ein bisschen Live-Update, wie es ihr geht, etc. Da war ich diese Woche jetzt zweimal. Außerdem habe ich mir einen neuen Computer angeschafft, einen Drucker. Das wird auch langsamer Zeit. Und ja, eigentlich nichts Spannendes. Ich meine, außer Netflix und Einkaufen kann man ja nicht wirklich großartig was machen. Aber stimmt. Nee, ich habe in der letzten Woche noch mit Yannick zusammen noch ein paar Sachen für die Hochzeit bestellt. Die sind schon angekommen. Ein, zwei Deko-Sachen nochmal. Das war so mein Highlight. Ja, das würde ich sagen. Das war so mein Highlight. Wie sieht's bei dir aus, Sonja?
Ja, bei mir ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit vor meinem Laptop gesessen und habe studiert, ganz fleißig. Und ja, nebenbei gearbeitet und ja, ganz brav die Online-Vorlesungen verfolgt. Also mein Alltag spielt sich wirklich hauptsächlich in meinem Arbeitszimmer ab. Mein Wochenhighlight ist tatsächlich auch immer das Einkaufen gehen. Traurig, oder?
Ja, in der Zeit ist das so das Einzige, was man sich irgendwie freiwillig doch noch antut, obwohl ich persönlich Einkaufen gar nicht mag.
Oh wow, echt? Ich liebe Einkaufen. Mein Freund hasst es aber auch.
Naja, wenn ich Klamotten einkaufen gehe, ist was anderes, als wenn ich zum nächsten Edeka fahre und mir zu Corona-Zeiten noch schlimmer als sonst gefühlt alle 2 Minuten irgendein Einkaufswagen in der Hacken hängt. Weil die Menschen einfach nicht warten können.
Ja, das stimmt leider.
Aber vom Drama beim Einkaufen kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Heute wollen wir über Beziehungen sprechen. Aber wir wollen jetzt nicht über Ratschläge und Tipps für Beziehungen reden. Also wir wollen kein Paarcoach-Podcast sein, sondern wir wollen einfach über unsere Erfahrungen sprechen und einfach da mal so ein bisschen einsteigen.
Erzähl doch mal, wie haben Yannick und du euch kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns über eine App. Die App heißt Gay Romeo oder Planet Romeo, weiß ich gerade gar nicht. Wie der Name das schon sagt, das ist eine App für Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender. Und es ist quasi einfach eine Dating-Plattform in dem Sinne, wobei da auch viel über One-Night-Stands läuft. Aber da haben wir uns tatsächlich kennengelernt und normalerweise, da geht man eigentlich nicht davon aus, dass man da nochmal seine große Liebe findet, die ich jetzt gefunden habe.
Gott sei Dank.
Genau, darüber haben wir uns kennengelernt und da war eigentlich recht frisch, nachdem ich nach Duisburg gezogen bin, hat der Yannick mich, glaube ich, damals angeschrieben. Ich hatte damals, da kann man auch so Profiltexte und sowas reinschreiben und mein Profiltext war sehr provokant und irgendwie ist er da eingestiegen und so haben wir uns dann kennengelernt, haben angefangen zu schreiben und am 29.08.2018 haben wir uns das erste Mal getroffen. Genau, und seitdem kann man schon quasi sagen, sind wir ein Herz und eine Seele.
Ist genau. Auch schön. Aber ihr passt ja auch gut zueinander.
Es freut mich zu hören, Sonja. Ich meine, du hast ihn ja jetzt kennengelernt. Ihr habt euch noch nicht so oft gesehen, aber auch du bist ja mit deinem Freund, mit Gabriel, auf unsere Hochzeit eingeladen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, Gabriel und ich, wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Und zwar, nein, es war nicht Tinder und nein, es war nicht Lavoo und nein, es war nicht Planet Romeo. Und zwar haben wir uns haben wir uns über Candidate kennengelernt. Das ist eine Dating-App, wo du die Leute nicht direkt mit Bild siehst. Also du hast nicht direkt dieses Oberflächliche. Also früher, vor 3 Jahren war das, du hast Fragen gestellt und dir konnten, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich glaube 3 Leute oder 4, ich weiß echt nicht mehr, konnten die Frage beantworten. Oder halt du hast eine Frage beantwortet und warst dann quasi eine von anderen Kandidaten. Und wenn dir die Antwort von einer Person gefallen hat, konntest du das Profil dann freischalten und dich entscheiden, ob du mit der Person weiter chatten möchtest. Ja, und dann haben wir uns halt eben darüber kennengelernt, weil ich glaube, ich habe bei ihm irgendeine Frage beantwortet. Ich weiß auch nicht mehr, was für eine Frage das war. Ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und es war tatsächlich erstmal so, dass wir ja knapp einen Monat lang erstmal geschrieben haben, bevor wir uns getroffen haben, weil er war zu dem Zeitpunkt in Brasilien. Ich war in Berlin. Und während wir auch geschrieben haben, war das nie, dass man so das Gefühl hatte, dass man eine Unterhaltung irgendwie künstlich aufrechterhalten muss. Also weißt du, was ich meine? Dieses Hi, na, wie geht's, ja gut, und dir und bla bla bla. Sondern es war einfach flüssig, in dem Sinne, dass wir ohne Pause immer geschrieben haben. Das war auch vollkommen in Ordnung, auch mit dem Zeitunterschied, dadurch, dass er zu dem Zeitpunkt in Brasilien war und ich halt hier. Und ja, dann nach einem Monat haben wir uns getroffen und es hat nicht lange gedauert, da sind wir auch relativ zügig zusammengekommen. Das war eigentlich ganz schön, weil wir eigentlich wie Arsch auf einmal zueinander gepasst haben und das ist so die Geschichte.
Ja, cool. Also kann man sich die App so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Speed-Dating und ja quasi Blind Date, oder?
Ja, kann man eigentlich so sehen, ja.
Wie war denn euer erstes Date, Sonja? Was habt ihr gemacht?
Also unser Date war wie folgt. Wir haben uns für einen Donnerstag verabredet, weil mittwochabends kam er aus Brasilien zurück und da haben wir gesagt, okay, wir können nicht mehr warten mit einem Treffen, wir müssen uns sofort sehen. Und dann haben wir direkt für den Tag danach ein Treffen ausgemacht. Und zwar bin ich nach der Arbeit in die Stadt gefahren und wir haben uns da getroffen. Und ich war schon 20 Minuten früher da als ursprünglich geplant, weil mit der Autobahn etc., da habe ich lieber einen Zeitpunkt gesagt, wo ich wusste, okay, ich bin auf jeden Fall pünktlich. Und ja, wie gesagt, ich war 20 Minuten schon früher da. Und ja, dann kam Gabriel in seinem Auto angefahren und mein Herzschlag ging wie wild und ich war total nervös, hätte mich fast eingepieselt. Und im Endeffekt war es total unbegründet, weil in dem Moment, wo wir uns dann gesehen haben, ist die ganze Abspannung dann auch von mir abgefallen. Letztendlich sind wir dann in ein Café gegangen und danach spazieren und ich glaube, wir waren bis 1 Uhr nachts spazieren. Also wir haben uns, glaube ich, gegen 17 Uhr getroffen und waren halt wirklich bis, ja, nachts, kann man sagen, unterwegs und ich musste am nächsten Tag eigentlich um 4:30 aufstehen. Ja. Ja, und das Date lief so gut, dass wir dann uns die nächsten Tage eigentlich durchgängig gesehen haben. Ja, und wie lief euer erstes Date?
Auch wenn der Zeitraum zwischen dem ersten Kontakt und dem eigentlichen Treffen dann bei Yannick und mir etwas kürzer war, bin ich ja doch gerade erst frisch nach Duisburg gezogen und in meine erste eigene Wohnung und das war alles so, natürlich so aufregend irgendwie. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die Wohnung auch gerade erst fertig und ich habe das noch nie gehabt, obviously, dass ich jemanden zu mir eingeladen habe, weil ich habe halt vorher bei meinen Eltern gewohnt und da war ich immer distanziert von, nicht, weil meine Eltern das vielleicht nicht akzeptiert hätten, sondern einfach nur aus dem Grund, dass ich wollte das einfach nicht und ich fand das irgendwie cringe. Aber da, wie gesagt, habe ich ja dann in Duisburg gewohnt, alleine. Und ich wollte sogar erst noch, da haben Yannick und ich uns letztes Mal noch drüber unterhalten, dass bei mir in der Nähe, in meiner Wohnung, war eine U-Bahn-Station. Und ich wollte nicht, dass Yannick direkt zu mir kommt, sondern dass wir uns erstmal an dieser U-Bahn-Station treffen. Und dann war das Wetter aber irgendwie kacke und dann habe ich letztendlich doch gesagt, ja, hier, da und da kommst du hin und da klingelst du dann. Und dann stand er da an der Tür und hat geklingelt. Ich war da sehr aufgeregt irgendwie. Und mit einer Weinflasche in der Hand. Von meinem damaligen Lieblingswein.
Wie aufmerksam.
Ja, war mir gar nicht so bewusst, weil er, da habe ich dann im Nachhinein so ein bisschen drüber nachgedacht, weil er beim Schreiben halt gefragt hatte, so was trinkst du gerne und so alkoholmäßig und sag ich, ja, hier der Wein von Mia, kennst du diesen Mia-Wein von Rewe?
Nee, ich bin gar kein Weintrinker.
Der ist auf jeden Fall ein recht süßer Weißwein und den habe ich zu dem Zeitpunkt total gerne getrunken und den hat er einfach mitgebracht. War tatsächlich echt schön. Klar, und dann, was machst du dann? Du hast natürlich die Bude vorher mal richtig ordentlich schickimicki gemacht, so, ne? So, ich hab Geld, geil, so nach dem Motto.
Sugar
Aber
Daddy.
ja, wir haben uns auf die Couch gesetzt und haben halt angefangen zu reden und sind halt so vertieft im Gespräch gewesen, sodass das wie bei euch war, dass wir bis spät in die Nacht, ich weiß nicht, was das für ein Tag war. Und was am nächsten Tag war, aber wir haben bis spät in die Nacht quasi gesprochen. Und für Yannick darf man ja nicht vergessen, der hat natürlich vorher schon sich mit Männern mal gedatet, aber noch nicht so oft, in Anführungsstrichen, wie ich es halt mal gemacht habe, so, ne? Das heißt, er hat aber einfach noch nicht so erfahren. Und wir haben uns halt sehr wohl gefühlt und ab da haben wir uns auch regelmäßig getroffen, ne? Das
Schön.
war bei uns etwas schneller, mit Sicherheit. Aber da bin ich auch der Meinung, dass die Zeit vielleicht nicht das Wichtigste ist. Denn letztendlich entscheidet ja das eigene Gefühl, was man für richtig hält. Und immerhin soll man ja auch mal auf sein Gefühl hören. Ja,
Ja.
also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, egal ob es auf einer freundschaftlichen Basis ist oder vielleicht Zukunftsperspektive mit einer Beziehung hat. Soll man immer auf sich selber hören. Dann kennt man ja so dieses Typische von Freunden, ja, aber ihr kennt euch doch noch gar nicht so lange und so. Aber da haben wir eigentlich nie was drauf gegeben, zumal Yannick zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar nicht geoutet war. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, ihr hattet jetzt zum Beispiel etwas länger Zeit zwischen dem ersten Kennenlernen bei der App und dem Treffen. Das hängt jetzt auch damit zusammen, dass Gabriel in Brasilien war. Aber hättest du auch so nach 2, 3 Tagen gesagt, komm, wir treffen uns einfach mal?
Also prinzipiell heißt schnell ja nicht schlecht. Ich denke, wenn die Chemie da ist, warum nicht? Also wenn man denkt, da ist eine Verbindung zwischen den zwei Seiten, dann warum dann noch lange warten? Also ich finde generell, wer schreibt denn einem vor, wann es an der Zeit ist, jemanden zu treffen. Ich finde das total dämlich, wenn man auch sagt, ja, erst nach 3 Tagen das erste Mal anrufen oder schreiben. Das ist totaler Humbug, finde ich. Deswegen einfach machen.
Ich denke auch, das sind so Aspekte, die jetzt während der Pandemie Singles einfach vermissen. Ne? Also da herrscht auch mit Sicherheit ein Umdenken, weil so wie du das schon sagst, wenn da Sympathie da ist, warum sollte ich mich nicht mit der Person treffen? Denn
Genau.
irgendwie ist das ja auch Neugier, ne? Man lernt neue Leute kennen, egal ob daraus später eine Beziehung wird oder einfach eine gute Freundschaft.
Ja.
Deswegen halte ich das echt für diese Stigmatisierung, kann man ja schon fast sagen, Zeitplaneinhaltung von Kennenlernen neuer Personen im Bereich, in dem Sektor Beziehung, finde ich ganz, ganz schrecklich und auch total nervig.
Ich finde auch gerade, weil manche Leute schreiben ja auch ganz anders, als wie sie in Wirklichkeit sind. Also als wie sie mit dir sprechen würden. Weil alleine deswegen sollte man schon nicht so lange warten, weil ich meine, ich könnte beim Schreiben auch total scheiße rüberkommen, ne? Und dann hat die Person vielleicht gar kein Interesse mehr, mich kennenzulernen. Deswegen, wenn die Sympathie da ist, warum lange schnacken, sondern einfach direkt treffen und gut ist, dann weiß man wenigstens, woran man ist.
Ja, man klärt die Fronten einfach ab, ne?
Genau.
Sehe ich genauso. Also Smalltalk ist immer okay, das hast du ja vorhin selber noch gesagt. Dieses Hey, wie geht's? Ja, gut und dir? Ja, auch. Und dann am nächsten Tag wieder so, hey, wie geht's so? Das ist halt auf Dauer irgendwann doof. Und ich denke, viele, und ich auch, ich kann mich da nicht ausschließen, wenn man schreibt, dann ist man nicht so ganz so kreativ in der Regel. Also ich rede auch viel lieber, als dass ich schreibe.
Was macht denn für dich eine gute Beziehung aus?
Puh, schwierig. Ich denke, zum einen hängt es immer von den Gegebenheiten ab, ne? Also wohnst du alleine, wohnst du noch bei Mama oder Papa oder wie auch immer, also viel vom Umfeld, was du hast. Denn ich finde, da passt sich die Beziehung jetzt auch an. So, ich kann jetzt nur in meinem Fall davon sprechen. Ich habe alleine gewohnt. Ich hatte meine erste eigene Wohnung, das heißt, es war zum Beispiel noch alles neu, etc. pp. Und auch für mich noch neu, also sowohl materiell als auch persönlich alles neu. Und da finde ich zum Beispiel in erster Linie ganz, ganz wichtig, Vertrauen. Nicht nur später das Vertrauen so nach dem Motto, ja, geh feiern, es wird schon nichts passieren, so, sondern Vertrauen, wie geht mein Partner mit meinen Sachen um oder meine Partnerin. Wie geht mein Partner mit Sachen um, die ich ihm erzähle? Ja, aber was wesentlich wichtiger ist für mich, ich müsste gleich nochmal sagen, wie viele Säulen das in Anführungsstrichen für mich sind. Die eine Säule ist eben Vertrauen, die andere Säule ist Support, also Unterstützung. Und die nächste Säule ist Sachlichkeit. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, also zu Support komme ich gleich, aber ganz, ganz schrecklich beim Streiten unsachlich zu sein. Klar, das wird man schnell und da spreche ich mich auch nicht von frei, mal unsachlich zu sein und einfach mal die Fakten auf den Tisch zu legen und sagen, du hast jetzt das gesagt, das hat mir nicht gepasst, so lass uns das mal ändern, sondern du wirst mal auch mal unsachlich, klar. Aber wenn das zum Beispiel dauerhaft der Fall ist, und das war bei mir und meinem Ex-Freund zum Beispiel so, ging gar nicht. Habe ich direkt abgeschmettert. Wir waren auch nicht so lange zusammen, ich glaube 1,5 oder 2 Monate oder so. Komme ich aber nicht mit klar, weil Streiten ist ja auch gesund. Ne? Also man reflektiert ja sein eigenes Verhalten und auch das Verhalten des Partners und man entwickelt sich zusammen. Ne? Das ist vielleicht auch noch so eine Säule, so gemeinsame Entwicklung. Aber Thema Support. Yannick war 18, als ich ihn kennengelernt habe. Das heißt, er war noch sehr jung, gerade aus der Schule raus und mit der Ausbildung angefangen, etc. Das heißt, für mich war klar, ich habe mehr Lebenserfahrung in dem Fall. Ich meine, klar, es waren nur ein paar Jahre so, aber ich kann ihn dahingehend supporten, was jetzt auf ihn zukommt. So. Aber trotz dessen, dass Yannick an sich nicht so viel Lebenserfahrung hat, wie ist es alleine zu wohnen, wie ist es irgendwie Haushalt zu machen, etc. und nicht irgendwie alles bei Mutti zu bekommen, hat er mich immer sehr, sehr stark supportet. In jeder Situation. Ne? Also es war teilweise dann so, dass ich, als wir zusammen waren, dann schon, ich glaube, 3, 4 Monate zusammen waren, habe ich meinen Job gekündigt damals in Duisburg. Und war dann erstmal für eine gewisse Zeit lang arbeitssuchend. Oder hat Yannick mich supportet. Von vorne bis hinten. Und hat nicht gesagt, ja, du bist jetzt arbeitssuchend, so, ciao, will ich nichts mit zu tun haben. Sondern einfach Support. Und wenn es einfach nur darum ging, einfach mal ein paar Sachen zu übernehmen. Mit seinem Ausbildungsgehalt zum Beispiel einfach mal einkaufen gehen oder so. Ne? Das ist so ein Support. Und ich finde, es hängt so viele, viele, viele Sachen da dran. Aber wenn ich das zusammenfassend mit einem Wort quasi wiedergeben müsste, was eine Beziehung ausmacht, würde ich das Wort Offenheit wählen. Weil ich denke, das passt zum Thema Vertrauen, Support, und eben auch das, was ich eben noch gesagt habe.
Zum Thema Vertrauen, ist Eifersucht bei euch ein Ding in der Beziehung oder gar nicht?
Ich finde, Eifersucht ist eine gesunde Sache. Ein Stück weit auf jeden Fall, so also nicht so ganz krass, so nach dem Motto, wo bist du gerade, was machst du gerade, warum bist du mit dem oder mit der oder so, weißt du? Ist es aber, um das kurz zu halten, eigentlich nicht. Also klar, menschliche Eifersucht, logisch, aber das ist so ein kleines Maß. Und selbst wenn, da war ich ja gerade bei Offenheit, Ehrlichkeit. Wenn da was war, dann hat man einfach das angesprochen, fertig.
Schön.
Ne? Wenn du von Thema Eifersucht sprichst, Sonja, hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du sehr eifersüchtig warst auf eine Person in der Umgebung von Gabriel?
Da müsste ich jetzt nachdenken. Spontan würde mir das jetzt nicht einfallen, weil bei uns in der Beziehung ist Eifersucht an sich eigentlich so gar kein Thema. Als wir uns kennengelernt haben, da war ich, ich sag mal, von meiner letzten Beziehung ein wenig vorgeschädigt zum Thema Eifersucht, weil mein Ex-Freund sehr viel, ich sag mal, nett formuliert, sehr viele Eifersuchtsattacken hatte und die waren wirklich nicht mehr normal. Es ging von Kontrolle bis hin zu, wo bist du, was machst du, du darfst nicht mit Typen sprechen, schreiben, wie auch immer. Also es war zum Ende hin echt überhaupt nicht mehr feierlich und man sagt ja bekanntlich, die Person, die eifersüchtig ist, die hat den meisten Dreck am Stecken. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war dann auch so, er hatte eine Menge am Stecken und ich halt so gar nicht. Ne? Es kam halt auch am Ende alles raus und ja, schnell war die Trennung dann auch da. Dementsprechend bin ich dann letztendlich, wie gesagt, ein bisschen vorgeschädigt in die Beziehung mit Gabriel gegangen. Aber was so schön war, ist, dass Gabriel mir jegliche Angst von heute auf morgen nehmen konnte. Also es ist ja oftmals so, wenn Frauen oder Männer aus so einer Situation kommen oder aus so einer Beziehung kommen, wo Eifersucht so ein prekäres Thema war, dann ist es ja oftmals umso schwieriger, in eine neue Beziehung total unvoreingenommen zu gehen. Und
Ja.
wie gesagt, Gabriel hat mir da jegliche Angst genommen. Ich war wie verblüfft, kann man sagen, weil die ganze Eifersuchtsthematik, die war überhaupt kein Thema. Also bis heute ist das so, dass ja, wir sprechen sehr offen über alle Sachen. Wenn uns irgendwas stören würde, würden wir sofort darüber sprechen. Bei uns gibt es das nicht, dass wir sagen, hey, mit wem warst du? Und nein, du darfst keine männlichen oder weiblichen Freunde haben. Ich muss gestehen, am Anfang war ich dann halt vielleicht noch ein wenig misstrauisch, aber wie gesagt, das war eine Sache von vielleicht einer Woche, zwei und dann war das auch wieder passé. Also das war gar kein Thema oder ist kein Thema in unserer Beziehung, also absolut nicht.
Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass man über alles, okay, vielleicht nicht über alles, weil es gibt immer noch Themen, die ich vielleicht eher mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund erstmal bespreche. Aber über den Großteil der Themen einfach offen zu sprechen. Und ich finde, das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Denn nur sprechende Menschen kann geholfen werden, sagt man so schön. Und das ist auch meine Grundeinstellung in solchen Bereichen, wo ich sage, okay, ich habe ein Problem, aber das Problem löst sich nun mal nicht, wenn ich es nicht anspreche.
Bei uns ist es so, dass man kann es halt schon sagen, dass Gabriel für mich mein bester Freund ist. Und das sagen wir auch ganz oft. Und letztens hat er auch gesagt, ja, ich bin dein bester Freund. So Spaß halt, ne? Ich habe auch gesagt, ja, du bist mein bester Freund, weil du
Süß.
weißt halt alles von mir, ne? Und vieles von mir, was vielleicht eine gute Freundin nicht von mir weiß, ne? Weil bei Gabriel, er gibt mir halt auch das Gefühl, ich muss keine Angst haben, ihm so Sachen zu sagen im Sinne von normale Sachen halt, die man vielleicht mit der besten Freundin auch besprechen würde. Also das ist halt ganz schön.
Das glaube ich. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Vertrauen, ne? Weil und ich tue mich da manchmal sehr schwer, auch gegenüber fremden Leuten, wenn wir mal kurz in diese Bekanntenschiene abschweifen, mich da zu öffnen. Aufgrund von Erfahrungen. Du hast jetzt gerade von Erfahrungen mit deinem Ex-Freund gesprochen. So, und wir projizieren das natürlich immer wieder auf ähnliche Situationen. So, und das ist auch mit Sicherheit total gesund, anstatt wieder total naiv und blind in sich in das nächste reinzustürzen. Ist es einfacher, wenn wir da ein bisschen ja, verhaltener dran gehen, mit einer gewissen Voreinstellung und einfach mal die Lage erstmal abchecken. Umso schöner ist es aber, wenn wir wissen oder quasi erfahren, eigentlich gibt es gar nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Und das finde ich ganz, ganz schön.
Vor allem, es gibt auch nichts, wovor du dich schämen brauchst vor dem Partner. Also bei uns gibt es keine Themen, die uns voreinander peinlich sind. Auch wenn sich das jetzt total komisch anhört, aber uns ist wirklich voreinander nichts peinlich. Nichts. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Bestimmt kennst du die, natürlich kennst du die. Das wird jeder kennen, wenn man frisch in eine Beziehung kommt und das Thema Luft ablassen.
Erstmal nicht pupsen. Pupsen vor dem Partner geht
Ja,
gar nicht.
vor allem man
Standard.
hat halt diese Angst oder man ist ja noch relativ verhalten, aber bei Gabriel war das wirklich so, der hat mich dazu gedrängt, ne? Also der hat mich wirklich dazu gedrängt, der hat mir auf den Bauch gedrückt, damit ich halt pupsen muss. Ich muss es halt einfach so raushauen, Leute, es tut mir leid, ja. Mein Freund hat mich zum Pupsen gebracht.
Ich finde, also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Yannick und bei mir war. Ich glaube, das war so dieses typische: Hast du gerade gepupst? Ja. Und dann pupst der andere auch. Und damit ist das Thema so gegessen. So, dann ist so: Wir haben jetzt beide voreinander gepupst. In Zukunft ist es kein Problem mehr. So. Finde ich aber auch irgendwie, das ist so mein Stereotyp Beziehung. So, erstmal pupsen voreinander und auch, Thema auf Toilette gehen voreinander und sowas, alles geht
Oh mein
erstmal gar
Gott,
nicht.
ja.
So, das ist erstmal so, nicht weil es zu privat ist, sondern weil man irgendwie noch so diesen kleinen Charme vor seinen, naja, wie soll ich es anders beschreiben, vor seinen Gerüchen hat. So, und von diesem, gerade wenn wir mal über Stuhlgang reden, ja, so,
Oh mein Gott, wow.
plupp. Das ist so, weiß nicht, aber irgendwann kommt dieser Moment, wo es einfach vorbei ist. Und ich glaube, wenn du an diesem Moment bist, dann bist du zu 100% auf einer Ebene.
Aber ist das bei Männern anders? Weil bei Frauen ist es ja ganz oft so, ne, dass die Typen dann sagen, nee, also aus Frauen, da kommen nur Blumen, wenn du auf Toilette sitzt. Und dann denkst du dir, nein. Aus mir kommt genau das Gleiche, was auch aus dir kommt, Kollege. Genau das Gleiche.
Jetzt kann man das so ein bisschen aufsplitten. Auf der einen Seite gibt es viele Frauen, die genau das Gegenteil behaupten zu dem, was du gerade gesagt hast. Also nach dem Motto, nee, ich pupse nicht, bei mir kommt nur Elfenstaub raus. So. Und es gibt Frauen, die sagen, ja, natürlich gehe ich kacken. So. Und je nachdem, in welchem Weltbild man selber lebt, so, weiß nicht, also wenn ich eine Frau wäre und ich lerne jemanden kennen und bin vielleicht auch schon sogar mit dem in einer Beziehung oder mit ihr, je nachdem, ist ja auch vollkommen egal. Und man sagt mir, ja, nee, du pupst nicht und du gehst auch nicht auf Toilette, um Stuhlgang zu verrichten, sondern du gehst auf Toilette, um dich zu pudern, was weiß ich, keine Ahnung. Würde ich schon direkt sagen, so, da hat der Maurer das Loch gelassen, vielen Dank, tschüss. So.
Definitiv.
Das wäre mir zu blöd. Da sind wir wieder beim Thema definitiv, aber heute mal im Rollenwechsel, Sonja. Aber du sagtest ja gerade schon Erfahrungen mit deinem Ex-Freund.
Oh, spill the tea.
Wie stehst du dazu oder was wäre deine Entscheidung, wenn du sagen oder wenn du erfahren würdest, Gabriel hätte dich betrogen, was er natürlich hoffentlich nicht macht und auch nie machen wird und so schätze ich ihn nicht ein. Also eine reine hypothetische Frage. Würdest du Gabriel direkt abschmettern oder würdest du den Sachverhalt erstmal aufnehmen und dir vielleicht noch mal Gedanken darüber machen?
Würde es dazu kommen, würde es für mich wirklich kein Wenn und Aber geben. Dann würde ich sagen, okay, da ist die Tür, bitte geh. Also direkt ohne Wenn und Aber. Für mich ist das eine ganz klare Sache, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich verkaufe mich nicht unter Wert. Und wenn dein Partner dich betrügt, dann schätzt er deinen Wert nicht, dann sieht er deinen Wert nicht. Dann hast du keinen Wert für ihn. So sehe ich das. Weil zum Betrügen gehören immer zwei Personen dazu. Man kann nicht sagen, oh, sie hat mich verführt, sondern nein, du bist ja auch offensichtlich darauf eingegangen oder es gab ja Kontakt da oder man hat ja auch Kontakt hergestellt und dementsprechend würde ich wirklich nicht lange zögern. Ich würde sofort die Beziehung beenden. Ich würde ja auch nicht mehr rumdiskutieren oder es nochmal versuchen, weil wenn dich dein Partner einmal betrügt, ist einfach das Vertrauen weg. Und wenn das Vertrauen einmal weg ist, es wird nicht wiederkommen. Es kommt einfach nicht wieder. Da kannst du versuchen, was du willst. Meiner Meinung nach wird da auch keine Paartherapie oder, keine Ahnung, irgendwelche Paarratgeber helfen. Nein, das ist einfach weg. Weil du hast immer vor Augen, dein Partner hat dich betrogen. Und jedes Mal, wenn du die Augen schließt, du denkst, er wird es wieder tun. Dementsprechend wird es da in meiner Sicht keine Verbesserung geben. Dementsprechend, ciao.
Ich verstehe deine Ansicht und ich weiß nicht so recht, zu wie viel Prozent ich dazu stimmen soll. Auf der einen Seite, Thema Vertrauen, würde ich dir tatsächlich zu 100% zustimmen, es wäre erstmal weg. Auf der anderen Seite, ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwas gutreden, weil diese Standardausrede, die einem direkt einfällt, ich war betrunken, keine Ahnung, ist es dazu gekommen, ich wollte das nicht. Das würde ich auch gar nicht gelten lassen, so null, weil wenn du dich betrunken nicht unter Kontrolle hast, dann trink nicht.
Wenn du betrunken bist, weißt du trotzdem noch, was du in irgendein Loch steckst.
Ja.
So ist so.
Aber ich würde, glaube ich, auch sehr viel davon abhängig machen, ob mein Partner oder meine Partnerin sich, wie kann man das sagen, die Blöße gibt und selber auf einen zukommt und sagt, hey, ich muss mit dir reden, das und das ist passiert, ich habe dich betrogen. Finde ich, hat das einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als das über Person 3 zu erfahren. Weil das hat nochmal so diesen extra Kick an Hinterhältigkeit. Mhm. So, das ist wieder dieses, der spielt nicht nur Vertrauen eine Rolle, sondern auch wieder dieses Unehrliche. So,
ja.
Aber klar, ich gebe dir recht, ich würde wahrscheinlich auch in erster Instanz direkt sagen, hier bitte geh, lass mich in Ruhe. Ich würde aber vielleicht nochmal reflektieren, würde vielleicht nochmal alles ein bisschen überdenken und würde dann vielleicht sagen, je nachdem, was eben Sache war, und das ist schwierig, glaube ich, ich war noch nie in so einer Situation, eben da anzuknüpfen und zu wissen, was würde ich jetzt machen. Aber genau aus diesem Grund weiß ich nicht. 50-50. Es tut weh mit Sicherheit und ich möchte das nie erfahren und ich brauche nicht zu hoffen, dass das irgendwie nie passieren wird, weil es wird nicht passieren, definitiv nicht. Aber wenn, dann würde ich tatsächlich nochmal alles Revue passieren lassen.
Also ich glaube, selbst wenn man alles Revue passieren lässt und auch vielleicht sagt, okay, lass uns es nochmal miteinander versuchen, denke ich trotzdem, man veräppelt sich selber. Weil du wirst trotzdem jedes Mal die Angst haben, wenn er irgendwo alleine ist, ist da nicht jemand anders, könnte da nicht was laufen. Du wirst immer mit diesem Hintergedanken zu Hause sitzen und das garantiere ich dir.
Ja, aber ich weiß nicht, ob sich das nicht einfach wieder bessert und ob die Person... Und das ist auch so ein Leitbild, was ich auch nicht in allen Bereichen, muss ich direkt dazu sagen, was ich für mich habe. Jeder Mensch hat eigentlich eine zweite Chance verdient.
Ja.
Da natürlich auch wieder abhängig von dem, was halt ist oder was halt passiert ist. Aber wenn ich zum Beispiel merke, die Person gibt sich so, so viel Mühe, das alles und sie bereut das. Für sie war das dieser buchstäbliche Ausrutscher in Anführungsstrichen.
Ja, aber ich stimme dir dazu, ja, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, aber man muss sich doch mal fragen, warum ist die Person dir fremdgegangen, beziehungsweise warum hat die Person dich betrogen? Offensichtlich, weil in dem Moment ja irgendwas gefehlt hat oder irgendwas war wesentlich interessanter als der Partner, der zu Hause sitzt. Und dann denke ich mir wieder, wenn dem so ist, dann kannst du direkt gehen, dann brauchen wir auch gar nicht weiterreden.
Ich finde das gerade so interessant, weil, wie gesagt, ich verstehe, was du sagst und wie du das meinst, aber ich wäre trotzdem noch ein Stück weit distanzierter und würde erstmal darüber nachdenken. Auch wenn ich mir schon fast sicher bin, dass ich zu dem gleichen Ergebnis kommen würde, wäre ich aber so ein Mensch, ich würde es lieber einmal Revue passieren lassen und darüber nachdenken, bevor ich eine Entscheidung voreilig treffe.
Mhm.
Das ist vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Haken da dran. Aber es gibt ja auch die Kehrseite. von Betrügen. Und das ist die positive Seite, eine polygame Beziehung. Also eine offene Beziehung, Schrägstrich, Dreiecksbeziehung, Vierecksbeziehung, wie auch immer das man nennen möchte.
Mit mehreren Partnern.
Oder Partnerinnen.
Genau.
Wie siehst du das, Sonja?
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin absolut ein monogamer Mensch. Ich könnte nie eine polygame Beziehung führen, einfach aus dem Grund, ich würde es wahrscheinlich nicht ertragen, meinen Partner teilen zu müssen. Ich möchte meinen Partner nicht mit einer dritten, vierten oder fünften Person teilen, weil ich könnte es einfach schlichtweg nicht. Wie siehst du das denn? Könntest du das?
Definitiv eine schwierige Frage. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Eine offene Beziehung ist dieses Teilen, was du ansprichst. Yannick sagt jetzt, okay, ich treffe mich in einer Stunde mit irgendwem, was da passiert, darüber reden wir später, wie auch immer, keine Ahnung. Und ich habe keine persönliche Bindung zu dieser Person. Das wäre für mich so ein bisschen der Begriff der offenen Beziehung. Eine polygame Beziehung würde ich aber so definieren, dass es eine, von mir aus nur eine dritte Person gibt, zu der ich auch eine emotionale Bindung und zu der ich auch Gefühle habe. Und ich finde, da ist so dieser Knackpunkt, wenn es doch Yannick und mich insofern betrifft, dass wir uns beide zusammen in eine dritte Person verlieben, die Gefühle beständig bleiben und die dritte Person sich gleichermaßen einmal in Yannick und einmal in mich verliebt. Ich finde, dann ist es ein bisschen was anderes. Ich habe es noch nie erlebt und ich glaube, ich würde auch eher Abstand davon nehmen, aber ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, weil letztendlich sind Emotionen und Gefühle ja grenzenlos. Ist aber auch schwierig, das irgendwie ja zu visualisieren für sich und sich da reinzufühlen, weil ich denke, jeder kennt das. Du bist gerade frisch in einer Beziehung, du hast die rosarote Brille auf, du würdest alles tun.
Ja.
So, ne? Manchmal zu viel und zu naiv vielleicht, aber du würdest sehr, sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, wenn du eine gleiche Bindung hast zu einer dritten Person innerhalb deiner Beziehung, dass du quasi eine Dreiecksbeziehung hast, ich glaube, dann würdest du das nochmal anders sehen.
Ich weiß, was du meinst, allerdings weiß ich nicht. Das geht einfach nicht so richtig in meinen Kopf rein, dass jeder wie er möchte und jeder darf ja auch so leben, wie er möchte und jedes Beziehungsmodell wählen, was er möchte. Aber für mich käme das einfach nicht in Frage. Also für mich, ich könnte nicht mir vorstellen, mich noch in einen anderen Menschen zusätzlich zu verlieben.
Ich eben auch nicht. Aber es ist halt auch nicht unmöglich. So,
ja.
So sehe ich das. Also es kann halt trotzdem passieren. Wobei ich aber glaube, da ist vielleicht noch ein kleiner Punkt. Man muss sich erstmal vielleicht emotional in dieser Sicht ein bisschen öffnen. Ich weiß natürlich nicht, wie das abläuft, ob man jetzt grundsätzlich irgendwie eine offene Beziehung hat und man lernt irgendwen kennen, wie auch immer, ist ja egal. Aber ich denke, das ist nie ganz ausgeschlossen für meine Seite. Wir waren aber auch schon mal eben beim Thema Ex-Freund, Ex-Freundin, je nachdem. Was machst du, wenn du deinem Ex-Freund über den Weg läufst?
Wahrscheinlich würde ich Anstand haben, einmal kurz nicken, weitergehen und das war's.
Also ganz passend zu dem Spruch, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Nicht auf der sexuellen Ebene unbedingt, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene.
Genau.
Finde ich super interessant. Da haben wir uns auch so noch nie drüber unterhalten. Das kommt jetzt im Zuge des Podcasts. Aber ich denke, zusammenfassend kann man doch sagen, dass Beziehungen sehr individuell sind. Nicht nur die einzelnen Beziehungspartner, PartnerInnen, sehr individuell, sondern die Beziehung auch an sich, das, was ich eingangs sagte, dass auch das Umfeld da viel zuspielt. Ne? Mhm. Du als Beispiel wohnst jetzt über 300 Kilometer von deiner Familie entfernt, Gabriel quasi auch.
Ja.
Yannick hat seine Familie hier um die Ecke, ich meine etwas weiter weg, aber trotzdem noch um die Ecke. Und ich finde, das sind alles so kleine Gegebenheiten, die auch die Beziehung etwas beeinflussen. Also zusammenfassend, um langsam Richtung Ende zu kommen, sind wir uns einig, dass Beziehungen sehr individuell sind, wie eben schon erwähnt, und vor allem auch tatsachenabhängig.
Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und uns gibt es auch auf Instagram, wo ihr uns gerne folgen dürft und auch den ein oder anderen Like dalassen dürft.
Genau, und nicht nur ein Like und ein Follow, sondern auch weiterhin Feedback.
Genau.
Und in diesem Sinne verabschieden wir uns heute für die heutige Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.